Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir Annelie Kaufmann, Redakteurin bei LTO.
Und Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Venezuela, Grönland, Iran. Beendet Trump die regelbasierte Weltordnung?
Vorratsdatenspeicherung. Jetzt doch verhältnismäßig?
Deepfakes bestrafen. Und wenn ja, wie?
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt. 5:12 per Fax in der Nacht. Recht kommt. Das ist Next Level Shit. Recht kommt. Und alle machen mit.
Ja, Christian, die ersten zwei Wochen von 2026 verheißen schon mal nichts Gutes, wenn es auf der Weltbühne so weitergeht. US-Präsident Donald Trump hat den Staatspräsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro, in Caracas gefangen nehmen lassen und in die USA verschleppt, um ihn dort vor Gericht zu stellen. Er hat auch Kolumbien und Kuba mit Militäreinsätzen gedroht. Er wiederholt seit Wochen, er müsse Grönland haben. Und wir wissen auch nicht heute am Donnerstagabend, ob er womöglich kurz vor einem Militärschlag gegen das iranische Regime steht. Ist das Ende der regelbasierten Weltordnung?
Naja, also jedenfalls ist und bleibt Donald Trump das größte juristische Ärgernis. Das habe ich ja schon bei unserem Jahresrückblick gesagt. Und ich glaube, die Entwicklung seitdem hat sich völlig bestätigt.
Er wurde in einem, finde ich, ziemlich historischen Interview mit der New York Times von der Reporterin Katie Rogers gefragt, ob seine weltweite Macht durch irgendetwas begrenzt sei, also sowas wie das Völkerrecht vielleicht. Und Trump sagte, ja, my own morality, my own mind, also seine Moral und sein Verstand und sonst eigentlich nichts. Also es ist ja schon zumindest so, dass der Präsident der USA, Mitglied des UN-Sicherheitsrates, diese Weltordnung ganz ausdrücklich nicht mehr anerkennt, was zum Beispiel Russland natürlich auch nicht tut, aber sich in einer gewissen Weise Mühe gibt, seine Aggressionen mit so Scheinargumenten aus dem Völkerrecht zu begleiten. Ich bin da ein bisschen ratlos, was davon eigentlich besser ist.
Ja, und deswegen stellen wir uns jetzt die Frage, ist das Völkerrecht eigentlich tot?
Nein, tot ist es nicht. Es ist ohnmächtig, es ist vielleicht auch schon immer gewesen in einer gewissen Art und Weise, aber tot ist es erst, wenn wir nicht mehr drüber reden und wenn es auch überhaupt keine Überzeugungskraft mehr entfaltet.
Ja, und deshalb wollen wir für euch heute mal genauer hinschauen, mit etwas Abstand, was hier gerade passiert ist und welche rechtlichen Fragen diskutiert werden. Fangen wir mit dem Spezialeinsatz in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar an. US-Militäreinheiten haben damals den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seine Frau verhaftet und in Handschellen nach New York gebracht. Da wird jetzt ein Prozess gegen ihn vorbereitet. Und aus meiner Sicht sind es klar drei Verstöße gegen das Völkerrecht. Erstens wurde die territoriale Unversehrtheit Venezuelas verletzt durch den Einsatz der Truppen in Caracas und das Bombardement natürlich. Zweitens wurde die politische Unabhängigkeit Venezuelas verletzt durch die Entführung des Staatsoberhaupts.
Also das sind beides klare Verstöße gegen das Gewaltverbot, das ja in Artikel 2 Nummer 4 der UN-Charta niedergelegt ist.
Ja, und drittens wird die Immunität von Nicolas Maduro verletzt, wenn er in den USA vor Gericht gestellt wird.
Genau, also Maduro den Prozess zu machen, verstößt gegen den völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Grundsatz der Immunität von Staatsoberhäuptern.
Und das Hauptargument, um das Vorgehen der USA politisch zu rechtfertigen, ist, Maduros Herrschaft sei illegitim, er sei nicht demokratisch gewählt, Venezuela sei ein verbrecherisches Regime, die Führung sei sogar Teil einer Drogenbande, so heißt es.
Ja, aber das rechtfertigt natürlich keinen Verstoß gegen das Gewaltverbot, sondern die Anwendung von Gewalt wäre eben völkerrechtlich nur erlaubt, wenn entweder der UN-Sicherheitsrat eine Intervention beschließt oder wenn ein Staat angegriffen wird und von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch macht. Und das ist ja beides erkennbar nicht der Fall. Und dass Maduro nicht demokratisch gewählt war, ist eine innere Angelegenheit Venezuelas. Er war faktisch Staatsoberhaupt und er kann sich also auf die Immunität berufen.
Ja, sonst könnte man ja auch Wladimir Putin einfach entführen, ne? Dessen Wahl war ja auch nicht gerade fair.
Ja, auch sein Handlanger Medvedev hat ja schon damit reagiert, man könnte doch auch Friedrich Merz entführen. Aber das Ganze hat so eine absurde Komik und ist andererseits auch gar nicht witzig, angesichts eben dieser Drohung von Trump auch tatsächlich im Iran Khamenei irgendwie auszuschalten. Also es ist sozusagen schon so eine Situation entstanden mit diesem Vorgehen auch gegen Maduro, in dem sich eben Staatsoberhäupter auch nicht mehr sicher sein können, dass diese Immunität besteht. Gucken wir auf das nächste Argument. Die Menschenrechtslage in Venezuela war und ist so problematisch, dass so ein bisschen diese Argumentation kann sowas eine humanitäre Intervention sein? Also so hatte ja die NATO versucht, den Kosovo-Krieg 1999 zu rechtfertigen. Der Sicherheitsrat tut nichts, wir müssen irgendwie eingreifen, um die Menschenrechte zu wahren. Aber das ist rechtlich auch ohnehin zweifelhaft und eher eine ethische oder moralische Argumentation. Und man muss hier ja auch ganz klar sagen, es geht Trump offensichtlich nicht darum, die Menschenrechtslage in Venezuela zu verbessern.
Sondern?
Ich glaube, er möchte den Friedensnobelpreis haben, aber es scheint mir noch nicht ganz der richtige Weg dafür zu sein. Was er versucht an Argumentationen vorzubringen, ist ja auch immer gar nicht so ganz klar, ob das überhaupt eine völkerrechtliche Argumentation sein soll. Aber was man vielleicht noch so verstehen kann, ist, wenn er von diesem War on Drugs spricht, weil das erinnert an den War on Terror, den George W. Bush nach dem 11. September schon ausgerufen hat. Und damals haben ja die USA argumentiert, Al-Qaida sei eine Kriegspartei und deren Mitglieder dürfe man dann eben überall auf der Welt töten. Damit wurde auch die Tötung von Osama Bin Laden gerechtfertigt, 2011. Damals war Barack Obama US-Präsident. Also das könnte man vielleicht noch so verstehen.
Ja, das ist ja eine inzwischen klassische völkerrechtliche Kontroverse zwischen den USA und Europa. Ne? Aus europäischer Sicht war Al-Qaida keine Kriegspartei, sondern eine Terrororganisation, für die natürlich Polizei und Justiz zuständig sind. Heute aber erklärt die Trump-Administration sogar die Drogenhändler zu Terroristen, nämlich zu Narkoterroristen, und weitet so den War on Terror zum War on Drugs aus. Und dieser War on Drugs, ne, das ist natürlich ein alter, martialischer Schlachtruf schon von Richard Nixon, Präsident in den 1970er Jahren. Aber damals wurde das Militär noch gar nicht eingesetzt, ne, sondern erst ab der Präsidentschaft von Ronald Reagan in den 1980er Jahren gab es dann auch militärische Elemente des War on Drugs, aber eher so in der Zusammenarbeit mit anderen Regierungen, zum Beispiel in Kolumbien. Also das, was jetzt als War on Drugs präsentiert wird, da einfach Schiffe von angeblichen Drogenhändlern zu versenken oder einen anderen Staat wie Venezuela anzugreifen, das ist so eine massive Radikalisierung von Donald Trump, die hat jetzt nun wirklich nichts mehr mit Völkerrecht zu tun.
Ja, in den USA dreht sich die Diskussion ja aber auch gar nicht um das Völkerrecht, ne, sondern dort geht es vor allem um das US-Verfassungsrecht und um das Strafrecht. Und da ist jetzt immer wieder angeführt worden die Entführung des Diktators von Panama, Manuel Noriega, durch eine US-Intervention 1989 als so eine Art Präzedenzfall dafür, dass man ja schon mal ein amtierendes Staatsoberhaupt wie so einen gewöhnlichen Mafia-Boss in den USA vor Gericht gestellt hat. Also viele in den USA sehen es ja so, selbst wenn so ein Vorgehen gegen internationales Recht verstößt, dann darf der Präsident das, wenn es um nationale Interessen geht und er sozusagen Strafverfolgung mit militärischen Mitteln betreibt. Und diese nationalen Interessen, die werden eben sehr stark gewichtet, also auch in der rechtlichen Diskussion in den USA. Das ist dieser Rückgriff auf die Monroe-Doktrin, was jetzt so als Schlagwort fiel, aus amerikanischer Sicht ein Argument dafür, dass die USA ihre Interessen in Lateinamerika durchsetzen dürfen und müssen. Und Trump hat ja auch dann danach davon gesprochen, er hätte das natürlich noch übertrumpft und hat jetzt die Monroe-Doktrin. Also man beruft sich auf diese nationalen Interessen und die wiegen sozusagen im US-amerikanischen Verfassungsrecht dann auch sehr stark.
Ja, aber eben nur dann, wenn es eben wirklich von der amerikanischen Verfassung gedeckt ist. Ja, und das ist ja vielleicht das Einzige, was die Amerikaner rechtlich wirklich interessiert. Während wir in Europa über Völkerrecht reden, reden die eben über ihr US-Verfassungsrecht. Ja, und da ist vor allem die Frage relevant, hätte der Kongress, also das US-Parlament, beteiligt werden müssen?
Ja, der Kongress muss ja auf jeden Fall im Kriegsfall beteiligt werden. Und hier gab es wohl auch ein Memo des Justizministeriums, das hat die Washington Post veröffentlicht. Das macht so ziemlich viele Drehungen und Wendungen, ist auch nicht vollständig veröffentlicht, ist natürlich teilweise geschwärzt. Im Ergebnis sagt es so ungefähr, ja, völkerrechtlich ist das wohl ein Angriff, aber verfassungsrechtlich ist das kein Krieg. Jedenfalls nicht, wenn die Auseinandersetzung so kurz und so konzentriert ist. Und daraus kann man dann schließen, dass der Präsident hier eben eigenmächtig handeln durfte.
Immerhin passt das ja auch manchen Republikanern nicht. Und es gibt den Vorschlag von zwei republikanischen Senatorinnen, Trump per Gesetz zu verbieten, Grönland zu annektieren als Lehre aus dem Venezuela-Abenteuer.
Ja, aber das hat natürlich keine Chance, im Kongress eine Mehrheit zu finden. Aber dann gucken wir jetzt mal auf Grönland. Grönland ist für die USA ja interessant, weil es dort Bodenschätze gibt, Öl, Gas, seltene Erden und es wird auch durch den fortschreitenden Klimawandel immer besser erreichbar. Es geht also auch um neue Verkehrsrouten für die Schifffahrt und es ist strategisch wichtig. Im Moment ist das hauptsächlich Trumps Fokus. Er sagt, Grönland sei entscheidend für die nationale Sicherheit, für den Golden Dome, also ein umfassenderes Raketenabwehrsystem der USA.
Im Moment gehört Grönland zum Königreich Dänemark, hat aber einen besonderen Status als autonomes Gebiet. Es gibt also eine eigene Regierung und es ist am Mittwoch ja auch die grönländische Außenministerin zusammen mit dem dänischen Außenminister nach Washington gereist.
Ja, nehmen wir das schon mal vorweg. Es kam da nicht viel dabei raus bei diesem Treffen. Man will eine Arbeitsgruppe auf hoher Ebene bilden. Und es wurde schon so ein bisschen als Erfolg gewertet, dass es keinen Eklat gab.
Ja, es hört sich ja immerhin ganz zivilisiert an. Gibt aber auch Stimmen, die sagen, Trump will nur Druck ausüben, damit Dänemark ihm Grönland verkauft. Aber kann man denn einfach Staatsgebiete so kaufen und verkaufen, Annelie?
Naja, für die USA ist das eigentlich ganz normal. Die haben sich ja einen großen Teil ihres Staatsgebiets zusammengekauft. Also zum Beispiel Louisiana von den Franzosen, Alaska von den Russen. Aber das war 19. Jahrhundert, das waren natürlich völlig andere Zeiten und heute würde man sagen, Dänemark kann Grönland nicht verkaufen, weil die Grönländer ein Selbstbestimmungsrecht haben. Also die dürften mitentscheiden über ihre politische Zugehörigkeit.
Ja, und die meisten grönländischen Parteien haben bis jetzt die Unabhängigkeit Grönlands angestrebt. Also eigentlich würden die Grönländer am liebsten zu niemandem gehören.
Ja, das werden sich die 57.000 Grönländer in dieser Weltlage wahrscheinlich nochmal überlegen, ob sie wirklich zu niemandem gehören wollen. Aktuell sagt der grönländische Regierungschef jedenfalls, man gehöre zum Königreich Dänemark und man wolle auf keinen Fall von den USA regiert werden. Was du gerade angesprochen hast mit dieser Unabhängigkeitsbewegung, das wäre theoretisch möglich, auch sowas friedlich zu regeln, ohne Konflikt oder ohne Revolution. Aber dann hätte Dänemark seine Verfassung ändern müssen und ein Sezessionsrecht einräumen und Grönland hätte ein Unabhängigkeitsreferendum abhalten müssen. Das ist schon diskutiert worden, aber das lag immer eigentlich eher so in weiter Ferne.
Ja, aber bei Trump, dem großen Dealmaker, kann man sich ja auch vorstellen, dass er den Grönländern dann einfach Deals anbietet, so individuell, ne? Sind ja nicht so viele, 57.000. Er hat es mit Geld ja schon versucht, ne? Bis zu $100.000 soll jeder Grönländer erhalten, wenn er für eine Annexion sei. Oder möglich wäre ja auch, den Grönländern mehr Autonomie zu bieten als Dänemark bisher.
Ja, das wäre schon eine Strategie, ne? Die USA wählen könnten. Also den Grönländern zum Beispiel so ein Compact of Free Association Angebot zu machen, das vielleicht besser ist als das derzeitige Selbstverwaltungsgesetz. Solche Agreements gibt es ja schon zum Beispiel mit pazifischen Inseln, die ebenfalls militärisch von strategischem Interesse für die USA sind. Das wäre allerdings ein ziemlich langer Weg. Also man müsste erstmal die Grönländer überzeugen und dann müssten die entsprechenden Druck auf Dänemark ausüben und das müsste zustimmen, wenn sich das alles in einem völkerrechtlichen Rahmen bewegen soll. Aber wir wissen ja auch, dass Trump sich dafür nicht sonderlich interessiert.
Ja, also was so ein bisschen rätselhaft ist, ist an der Besessenheit von Trump mit Grönland, dass wenn es ihm wirklich um die nationale Sicherheit geht, hat er ja eigentlich schon alles, was er braucht. Ja, das Greenland Defense Agreement von 1951, also wirklich alt, ist die Basis für die militärische Zusammenarbeit mit Dänemark und da gibt es derzeit nur noch eine Militärbasis, aber wenn es im Kalten Krieg sehr viel mehr waren, könnte Trump natürlich auch jetzt wieder mehr aufbauen. Ne? Er müsste dazu eben nur mit Dänemark verhandeln.
Ja, aber er will Grönland haben, also das hat er ja gesagt. Wie das jetzt vonstatten gehen soll, weiß man im Moment noch nicht, aber wenn Trump wirklich Grönland annektieren würde in irgendeiner Form, dann hätte natürlich die NATO ein riesengroßes Problem. Das wäre der Fall, dass ein NATO-Staat den anderen angreift. Das konnte man sich bei Gründung der NATO eigentlich nicht vorstellen. Es gibt auch Völkerrechtler, die sagen, dann müssten sich eben die übrigen NATO-Staaten zusammen mit Dänemark gegen die USA als den Aggressor verteidigen, aber das ist natürlich eine völlig theoretische Überlegung.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass Trump Grönland annektiert. Er praktiziert mal wieder so die Art of the Deal, ja, die Kunst des Deals, wie sein Buch von 1987 hieß. Man muss nur möglichst viel Druck machen, möglichst unberechenbar sein und die Gegenseite zermürben. Dann holt man das Beste für sich raus.
Ja, in Venezuela hat er ja auch ernst gemacht.
Ja, aber meine These ist, diese Entführung von Maduro, also als punktuelle, aber gelungene Militäroperation, die hatte hauptsächlich den Grund zu zeigen, dass Trump eben kein Großmaul ist, das immer nur kläfft, aber nicht beißt. Die Venezuela-Aktion, die war für Trump ein Mittel, um in allen anderen Auseinandersetzungen mit seinen Drohungen mehr erreichen zu können. Also in Grönland, aber jetzt vielleicht auch im Iran.
Ja, was den Iran angeht, ist die Lage wirklich gerade noch sehr unübersichtlich. Trump hat mehrfach angekündigt, den Demonstranten im Iran helfen zu wollen. Und es gibt auch Anzeichen, dass militärische Aktionen vielleicht kurz bevorstehen könnten. Das Seltsame ist ja, finde ich, eigentlich ein bisschen daran, dass Trump sich da in so einer Rolle des Weltpolizisten sieht, die er ja eigentlich ablehnt. Es passt aber andererseits natürlich wieder irgendwie dazu, dass er sagt, es ist nur seine eigene Moral der Maßstab und aus irgendeinem Grund hat er jetzt halt gesagt, er will den Demonstranten im Iran helfen. Möglich wäre, dass er Bombenangriffe startet, dass die sich vielleicht wieder gegen atomare Einrichtungen wenden oder gegen Sicherheitseinrichtungen. Es ist jetzt ja auch denkbar, dass er tatsächlich gezielt gegen den religiösen Führer, gegen Khamenei vorgeht. Vielleicht rudert er auch wieder zurück. Klar ist eigentlich nur völkerrechtlich, wäre jede Form eines solchen Angriffs auf den Iran nicht zulässig.
Ja, aber es würde dann wahrscheinlich wieder so eine Diskussion darüber geben, ob das als Präventivschlag dann doch zulässig ist, ne, weil Iran mit seinem Atomprogramm eine Gefahr darstelle oder als humanitäre Intervention wegen der Menschenrechtsverletzung des Regimes. Also diese Diskussion um das Atomprogramm, die gab es ja auch beim letzten Angriff auf den Iran im Sommer 2025. Aber ich glaube, das dürfte alles nicht überzeugen, jedenfalls völkerrechtlich nicht. Beim Gewaltverbot zwischen Staaten, da ist das Völkerrecht einfach eindeutig und völlig unabhängig von der inneren Situation des Staats.
Ja, aber es ist natürlich auch insofern eine unbefriedigende Situation, als es ja tatsächlich ganz massive Menschenrechtsverletzungen im Iran gibt. Und bei dieser Frage, also wie können eigentlich Menschenrechtsverletzungen souveräner Staaten an der eigenen Bevölkerung sanktioniert werden, da sind die internationalen Institutionen einfach sehr schwach. Also Amnesty International hat jetzt zum Beispiel gefordert, die UNO-Mitgliedstaaten müssten unverzüglich Sondersitzungen des Menschenrechtsrats und des Sicherheitsrats verlangen und die Sache müsste an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen werden. Aber alle diese Institutionen sind einfach massiv in der Krise. Und insofern ist es eigentlich nur ein Weg, dass man sagt, man müsste die Vereinten Nationen insgesamt wieder stärken. Man müsste vielleicht auch dieses System der Vetorechte im Sicherheitsrat und so weiter überdenken. Aber das ist eben alles sehr langfristig und im Moment überhaupt nicht abzusehen, dass es irgendwie in diese Richtung geht.
Nee, also im Moment sieht wirklich gar nichts danach aus, dass die UN stärker werden oder gestärkt werden.
Insofern bleiben jetzt eigentlich nur Maßnahmen von einzelnen Staaten. Die gibt es ja auch unterhalb dieser Schwelle des Gewaltverbots. Also man kann natürlich greifen zu wirtschaftlichen Sanktionen, man könnte humanitäre Visa ausstellen, um Oppositionellen im Iran zu helfen, dort rauszukommen. Man kann diplomatischen Druck ausüben. Also das sind Mittel, zu denen ja einzelne Staaten oder eben etwa auch die Europäische Union durchaus greifen können, auch im Rahmen des Völkerrechts.
Genau, also natürlich eher die EU, wenn man kollektiv handelt, ist man immer stärker, als wenn einzelne Staaten das machen. Aber ja, du sagst es, sind sehr bewegte Zeiten. Wenn ihr diese Folge der Rechtslage hört, dann hat sich die Situation vielleicht schon wieder verändert. Wir werden sie auf lto.de dann jedenfalls schnellstmöglich für euch auch völkerrechtlich einordnen.
Wir kommen jetzt zur Innenpolitik und zwar zu einem Großthema, das die deutsche Kriminalpolitik seit 20 Jahren beschäftigt, die Vorratsdatenspeicherung. Die Bundesregierung plant einen neuen Anlauf, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einzuführen. IP-Adressen sollen künftig 3 Monate lang auf Vorrat gespeichert werden, für den Fall, dass die Polizei sie brauchen könnte. Wer hat sich eigentlich diesen supersperrigen Begriff Vorratsdatenspeicherung ausgedacht, bei dem man eigentlich immer schon fast einschläft?
Naja, also schon der Begriff Vorratsdatenspeicherung ist ja gar nicht langweilig, sondern ein richtiges Politikum. Ja. Der kam anfangs von den Befürwortern, also von Polizei und Innenministerien. Die dachten wohl, boah, Vorratsdatenspeichern, das klingt so schön harmlos und neutral nach Vorratshaltung von Mehl und Kartoffeln, da kann man ja nichts dagegen haben. Und die Bürgerrechtler dachten damals, ne, so vor 20 Jahren, Gott, was für ein sperriger Begriff, wie soll man dagegen eine Kampagne machen? Da ist ja ein Wort mit 7 Silben, das sprengt schon jede Überschrift, aber es ist dann trotzdem gelungen. Also so, es gab eine große Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung und seitdem ist das Wort Vorratsdatenspeicherung auch irgendwie verbrannt. Ja, es steht für ein gefährliches Monstrum und jetzt versuchen umgekehrt die Befürworter diesen Begriff zu vermeiden und sprechen lieber von Mindestspeicherung. zeitliche Fristen und Ähnlichem.
Also man merkt schon, Christian, du bist seit 20 Jahren wirklich live dabei und hast richtig Emotionen bei dem Thema.
Ja.
Vorratsdatenspeicherung beschreibt ja aber schon noch wirklich ganz gut, was da passiert. Die Daten müssen nicht erst dann gespeichert werden, weil man sie braucht, sondern nur für den Fall, dass man sie mal brauchen könnte, also auf Vorrat. Und warum ist das jetzt für die Polizei so wichtig?
Ja, also die Speicherung von IP-Adressen ist für die Polizei immer dann wichtig, wenn Straftaten im Internet begangen werden oder das Internet dabei genutzt wird. Typische Beispiele sind der Besuch einer Tauschbörse für Kinderpornografie, also Kindesmissbrauchsdarstellungen, oder der Betrieb eines betrügerischen Online-Shops. In solchen Fällen will die Polizei wissen, wer hinter der IP-Adresse steckt, um dann eben konkret ermitteln zu können.
Okay, wir erklären nochmal ganz kurz, was eine IP-Adresse ist, nur für den Fall, dass man das gerade vergessen hat. Eine IP-Adresse wird von den Internet-Providern jedes Mal neu vergeben, wenn man ins Internet geht. Also das ist kein Nummernschild oder sowas, keine Telefonnummer, hat auch nichts mit meinem Namen zu tun, besteht aus 12 Ziffern und wird immer wieder neu vergeben. Was macht denn jetzt die Polizei mit dieser Zahlenkette?
Ja, nehmen wir mal an, die Polizei stellt fest, auf einer Tauschbörse für Kinderpornografie wurde am 15. Januar 15 Uhr ein Besucher mit einer bestimmten IP-Adresse festgestellt. Dann kann die Polizei im ersten Schritt bei der Bundesnetzagentur anfragen, welcher Internetprovider die IP-Adresse vergeben hat. Und im zweiten Schritt fragt die Polizei dann den Internetprovider, an welche Person er am 15. Januar 15 Uhr diese IP-Adresse vergeben hat. Und wenn der Internetprovider, also zum Beispiel die Deutsche Telekom, die Information noch hat, dann kann die Polizei gegen eine konkrete Person ermitteln. Und wenn die Polizei zu spät kommt, weil der Provider die IP-Adresse schon gelöscht hat, dann tappt sie im Dunkeln. Ne? Deshalb ist die Polizei dafür, dass die Provider die vergebenen IP-Adressen so lange wie möglich auf Vorrat speichern müssen, damit die Polizei nicht so oft zu spät kommt.
Werden die denn tatsächlich bisher gar nicht gespeichert?
Also die IP-Adressen werden heute meist nur 7 Tage gespeichert. Früher hat man das viel länger gespeichert, um Abrechnungen machen zu können. Aber seit 2005 ungefähr haben sich ja die Internet-Flatrates durchgesetzt. Da braucht man für Abrechnungszwecke jetzt keine IP-Adressen oder andere Daten mehr. Diese 7 Tage sind jetzt vor allem aus Sicherheitsgründen, um Auffälligkeiten im Datenstrom zu analysieren und um die technischen Systeme zu schützen.
Also wird seit 20 Jahren bekämpft, diese Vorratsdatenspeicherung. Gibt es denn da jetzt wieder eine Kampagne dagegen, was jetzt geplant ist?
Also bisher ist noch nicht viel zu sehen und das liegt vor allem daran, was im Vergleich zu früheren Versuchen der Vorratsdatenspeicherung nicht mehr gespeichert wird. Also es soll nicht mehr gespeichert werden, wer wen wann angerufen hat. Es soll nicht mehr gespeichert werden, wer wem wann eine E-Mail oder eine SMS geschrieben hat. Es soll auch nicht mehr gespeichert werden, in welcher Funkzelle sich das Handy wann aufgehalten hat. Das alles waren ja ziemlich heikle Daten, weil man daraus richtige Persönlichkeitsprofile machen konnte. Wer kennt wen? Wer ruft bei der Drogenberatung an oder beim Psychologen? Konnten richtige Bewegungsbilder auch erstellt werden? Wann war die Person bei der Demo? Wann in der Moschee? Also das wird alles jetzt nicht mehr erhoben.
Also für diese Fragen wie Funkzellenabfrage oder diese E-Mail-Kommunikation hat man ja in dem Gesetzentwurf andere Lösungen gefunden. Also dass man da eben nur anlassbezogen letztlich auf diese Daten zugreifen kann. Wir bleiben bei diesem Thema Vorratsdatenspeicherung und da ist es nicht mehr drin. Es geht also nur noch um die IP-Adressen und die werden 3 Monate lang gespeichert. Heißt das dann auch, dass man daraus erkennen kann, auf welchen Seiten ich im Internet gesurft bin und welche Inhalte ich dort angeschaut habe?
Nee, auch das nicht. Und das war auch früher nie geplant. Also so eine Inhaltskontrolle sollte da nie stattfinden, sollte immer nur gespeichert werden, ja, welche Verbindung es gab. Und heute wird nur gespeichert, welche IP-Adresse wann an eine bestimmte Person vergeben wurde.
Gut, dann fragt man sich ja eigentlich, warum haben wir jetzt derzeit keine Vorratsdatenspeicherung, wenn da schon seit 20 Jahren drüber diskutiert wird? Die Vorratsdatenspeicherung wurde tatsächlich ja sogar schon 2-mal eingeführt, 2008 und 2015, allerdings beide Male von den Gerichten gestoppt. 2010 entschied das Bundesverfassungsgericht und 2022 der Europäische Gerichtshof.
Ja, wobei die 2015 eingeführte Regelung wegen rechtlicher Bedenken auch gar nicht erst angewandt wurde, also es gab sie dann in der Praxis gar nicht.
Ja, das war sozusagen eine vorsorgliche Daten-Nichtspeicherung.
Ja, genau.
Aber wird es denn jetzt auch wieder Klagen gegen die neue Vorratsdatenspeicherung geben?
Ja, damit ist zu rechnen, ne? Zumindest von Seiten der Providern, die ja dann technischen Aufwand betreiben müssen, der sie was kostet. Und ja, von der Bürgerrechtsseite wird es vermutlich auch schon aus Tradition Klagen geben. Aber ich sehe da wenig Erfolgschancen. Ne? Das Bundesverfassungsgericht ist ohnehin nicht grundsätzlich gegen Vorratsdatenspeicherung, seit 2010 nur Details beanstandet. Also insbesondere, dass die Daten besser gegen Hackerangriffe gesichert werden müssen. Und der grundsätzliche Gegner der Vorratsdatenspeicherung, das war eher der Europäische Gerichtshof, der EuGH in Luxemburg. Der hat 2014 eine entsprechende EU-Richtlinie richtig gekippt, also völlig beseitigt, weil es unverhältnismäßig sei, die Verbindungsdaten der gesamten Bevölkerung auf Vorrat zu speichern. Und ab 2016 hat der EuGH dann auch nationale Vorratsdatenspeicherung beanstandet. Allerdings hat der EuGH 2020 dann unter dem Druck der EU-Staaten, die das alles nicht gut fanden, seine Haltung aufgeweicht und lässt jetzt die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen ausdrücklich zu. Und 2024 hat er das dann noch weiter aufgeweicht und entschieden, dass die zwangsgespeicherten IP-Adressen für die Aufklärung wirklich jeglicher Kriminalität genutzt werden dürfen. Also nicht nur für schwere Kriminalität oder Kinderpornografie, sondern auch zum Beispiel für Urheberrechtsverletzungen.
Also der EuGH hat sich erweichen lassen, weil die Mitgliedstaaten gesagt haben, wir brauchen das, wir brauchen diese Vorratsdatenspeicherung von den IP-Adressen zumindest.
Ja, und auch gedroht hatten, das einfach nicht zu akzeptieren. Ja.
Du hast es ja gerade geschildert, Klagen sind wahrscheinlich wenig erfolgsversprechend, aber du bist aus politischen Gründen immer noch fundamental dagegen, oder?
Ja, also es ist für mich eine Grundsatzfrage. Ne? Der Staat soll nicht die Daten der gesamten Bevölkerung auf Vorrat speichern, nur für den Fall, dass er sie mal braucht. Das ist für mich immer unverhältnismäßig, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um die IP-Adressen geht.
Okay, du sagst, es ist grundsätzlich unverhältnismäßig. Andere sagen, es ist zumindest so ein Türöffner, weil wer weiß, was dann noch künftig alles gespeichert wird. Ich würde sagen, wenn der EuGH immer einschreitet, sobald es jetzt um weitere Daten geht, also wie Persönlichkeitsprofile oder Bewegungsbilder, dann kann man wahrscheinlich mit diesen IP-Adressenspeicherungen leben. Du bist doch sonst eigentlich so pragmatisch. Warum machst du dir da jetzt schon Sorgen?
Da hast du recht. Also ich bin extrem pragmatisch. Deshalb jetzt noch ein pragmatisches Gegenargument. Alle glauben ja, mit der Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen verbessert sich die Polizeiarbeit. Ja, und deswegen wird sie eingeführt. Aber möglicherweise ist auch das Gegenteil richtig. Denn ohne Vorratsdatenspeicherung, da musste sich die Polizei in den letzten 20 Jahren wahnsinnig beeilen, um möglichst binnen 7 Tagen eine IP-Adresse bei den Providern abzufragen. Und das hat sie auch immer häufiger geschafft. Also es war richtig erfolgreich. Sie wurde also ohne Vorratsdatenspeicherung immer besser. Und wenn die Daten jetzt 3 Monate vorhanden sind statt 7 Tage, dann kann sich die Polizei wieder mehr Zeit lassen, wird Täter wieder später fassen und Kinder in Not später befreien.
Das ist eine steile These, weil eigentlich sollte es natürlich nur danach gehen, sind da noch Opfer in Not? Es muss sozusagen schnell gehandelt werden, weil Kinder gerade konkret in Gefahr sind.
Also ist eine harte These, aber ich glaube, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Also es zeigt zum Beispiel die Auswertung von beschlagnahmten Computern und anderen Datenträgern. Ja, also auch wenn bei Kinderporno-Verdächtigen Datenträger ausgewertet werden, das dauert halt meist mehrere Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr. Und man kann eben nicht wissen, was auf diesem Datenträger drauf ist, wenn man es nicht auswertet. Ja, es sind ja nicht nur, geht ja nicht nur um Kinder der Verdächtigen und seinem Umfeld, sondern in diesen Tauschbehörden werden ja alle möglichen Bilder gesammelt, getauscht. Und da kann die Polizei erst nach der Auswertung von Computerfestplatten feststellen, ob da ein ganz neues Kind, das es noch gar nicht kennt, das nicht auf dem Radar ist, gefilmt worden ist. Und da hat der Verzicht auf die Vorratsdatenspeicherung ganz unbewusst, aber auch zu einer echten Beschleunigung von Ermittlungen geführt.
Okay, also Christian Rath ist gegen die Vorratsdatenspeicherung, um die Effizienz der Polizei hochzuhalten. Mal sehen, ob dieses Argument die Vorratsdatenspeicherung noch verhindern kann. Bis jetzt gab es ja auch nur einen Referentenentwurf von Justizministerin Hubig. Da das Projekt aber im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht, kann man auch davon ausgehen, dass die Beschlussfassung im Kabinett und im Bundestag wohl noch in der ersten Jahreshälfte möglich sind. LTO behält das für euch im Auge.
Fake purse, fake house, fake wife, fake husband, fake life, fake promise, fake concern, fake words, fake what you learn.
Elon Musks Netzwerk X hat in den letzten Wochen für Empörung gesorgt, weil man mit dem dort integrierten Chatbot Grok Menschen sozusagen ausziehen konnte. Also es gab eine Welle von Bikini-Fotos. Man musste nur ein Foto hochladen und konnte dann sagen, wie will man es denn bearbeitet haben, zum Beispiel mit Bikini. Christian, du hast für Recherchezwecke Grok ausprobiert. Was hast du gemacht?
Also egozentrisch wie ich bin, habe ich erstmal Fotos von mir selbst bearbeitet. Mit Schnurrbart, mit blonden Locken, mit herausgestreckter Zunge. Hat alles prima funktioniert. Auch ohne Hemd. Da war dann ein nackter männlicher Oberkörper zu sehen. Also ein sehr wohlwollendes Bild. Wenn man so die Diskussion anguckt, also da werden Männer- und Frauenkörper auch von Grok offensichtlich jetzt inzwischen ungleich behandelt. Denn als ich ein Frauenfoto ohne Hemd sehen wollte, da hieß es, unfortunately I can't generate that kind of image.
Okay.
Also aufgrund der Proteste hat Grok die Bikini-Funktion auf X inzwischen offensichtlich abgestellt, aber wie man hört, soll es in der Premium-Version weiterhin Bikini und andere Bildmanipulationen geben. Das konnte ich jetzt aber nicht ausprobieren, weil ich dafür 437,19 Euro hätte bezahlen müssen. Das war mir selbst für diese Recherche doch etwas zu teuer.
Gut, das sehe ich ein. Warum reden wir jetzt darüber? Weil die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vor wenigen Tagen angekündigt hat, sie will sexualisierte Bilder von realen Personen, die mit KI erzeugt wurden, im Strafgesetzbuch unter Strafe stellen.
Ja, das klingt erstmal nach einem strafrechtlichen Schnellschuss. Aber im Ministerium heißt es, das sei keine Lex Grok, sondern Ministerin Hubig habe das schon Ende 2025 beschlossen. Das habe sie damals nur niemanden nachgefragt.
Bisher war das Justizministerium ja aber eigentlich immer gegen eine Strafnorm für Deepfakes.
Allerdings, ja. Es waren immer die Bundesländer, die gedrängt haben und das Bundesjustizministerium hat gemauert. Aber es gibt eine ganz einfache Erklärung für den Sinneswandel des Justizministeriums. Die Hausleitung hat gewechselt. Ja, der Vorgänger Marco Buschmann von der FDP hatte kein Interesse an immer neuen Strafgesetzen, während Stefanie Hubig von der SPD, die jetzige Ministerin, bei Strafrechtsverschärfung doch recht aufgeschlossen ist. Sie hat ja auch schon Strafnormen gegen das sogenannte Catcalling, also verbale Belästigung, angekündigt und gegen voyeuristische Bildaufnahmen.
Über diese voyeuristischen Bildaufnahmen haben wir ja erst kürzlich gesprochen in der Rechtslage 46. Das war dieser Fall mit der Joggerin Janni Gentsch, die also auf dem Po gefilmt wurde beim Joggen. Was ist denn jetzt hier in diesem Fall mit den Deepfakes geplant?
Die Justizministerin Hubig will noch im ersten Quartal 2026, also in wenigen Wochen, den Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz vorlegen. Das soll zum einen einen zivilrechtlichen Teil haben, das heißt, Betroffene sollen einen Auskunftsanspruch gegen Internetprovider bekommen, um zu erfahren, welche anonymen Personen da zum Beispiel Nacktbilder von ihnen verbreiten. Und wenn sowas häufiger vorkommt, sollen Betroffene auch die Sperrung eines Accounts verlangen können. Neben solchen zivilrechtlichen Regelungen soll es dann aber auch neue strafrechtliche Normen geben, eben gegen die voyeuristischen Bildaufnahmen und gegen Deepfakes.
Okay, und findest du es sinnvoll?
Also mich stört jetzt erstmal und am meisten der Name des Projekts, ja, digitales Gewaltschutzgesetz. Das ist einfach eine populistische Unsitte, dass man alles, was man schlimm findet, als Gewalt bezeichnet. Ja, wenn ich das schon höre, digitale Gewalt, wenn schon das Erzeugen oder Versenden eines Fotos Gewalt sein soll, dann ist das einfach inflationär und unseriös. Also Gewalt ist nun mal kein Synonym für Unrecht. Aber was denkst du, Annelie, müssen Deepfakes bestraft werden?
Ich würde sagen, man muss da differenzieren. Wenn es um sexualisierte Deepfakes geht, halte ich eine Strafnorm für durchaus angebracht. Ich glaube, es wäre aber sehr sinnvoll, da mal einen einheitlichen Straftatbestand zu schaffen, der eben die sexuelle Selbstbestimmung als Rechtsgut schützt und das dann in Bezug auf Abbildungen. Also man braucht nicht zig verschiedene getrennte Strafnormen für Deepfakes, für voyeuristische Aufnahmen, für unter den Rockfilmen, für in der Saunafilm, für Revenge-Porns verschicken, sondern man könnte das zu einem abstrakten Straftatbestand zusammenfassen. Das ist der Vorschlag, über den wir auch schon gesprochen hatten, von der Rechtswissenschaftlerin Ronja Sano, also eine grundsätzliche Reform, zum Beispiel von 184k StGB.
Den könnt ihr übrigens auf LTO nachlesen. Wir verlinken das dann in den Shownotes. Aber zurück zu deiner differenzierten Antwort. Wo hältst du die Strafbarkeit von Deepfakes dann für falsch?
Ich wäre sehr vorsichtig, wenn es um bloße Desinformation durch Bildmanipulationen geht. Also das ist ja jetzt sowas wie die gute alte Fotomontage mit Sprechblase, wo jemandem Worte in den Mund gelegt werden können, die er oder sie nicht gesagt hat. Und jetzt ist bei Deepfakes das Problem, dass es natürlich weniger gut erkennbar sein kann und sozusagen viel realistischer wirkt. Aber ich glaube trotzdem, dass man mit diesem Problem anders umgehen muss. Es kann ja auch immer noch eine Satire, eine Persiflage, eine Karikatur sein. Da auf jeden Fall um diesen Bereich Meinungsfreiheit. Und ich glaube, da sollte man ganz anders damit umgehen.
Ja, vor wenigen Tagen hat ja auch das Landgericht Bamberg einen Journalisten freigesprochen, der damaligen Innenministerin Nancy Faeser den Satz "Ich hasse die Meinungsfreiheit" in ein Schild hinein retuschiert hat.
Ja, aber das war total oldschool, ne? Also da stand sie ja wirklich mit so einem Schild da und das war eigentlich gut zu erkennen, dass sie das so nicht gesagt hat. Das war eine plumpe Kritik, aber ich würde sagen, war sehr trotzdem zulässig. Und ich würde das jetzt auch nicht anders sehen, wenn solche Bilder mit KI erzeugt wurden.
Ja, mal sehen, wie die Strafnorm dann konkret aussehen wird. Also bisher haben wir ja nur die Ankündigung und keinen Referentenentwurf oder Ähnliches. Aber wenn wir über Deepfakes reden, da geht es natürlich nicht nur um die Nutzer, die sowas anfertigen und verbreiten. Es geht auch um Grok selbst, um die Plattform X und KI-Anbieter aller Art. Da hilft ja das deutsche Strafrecht relativ wenig.
Ja, absolut. Das wäre wichtig, dass man sich das schon anguckt und eben nicht nur die Strafbarkeit der einzelnen Nutzer. Aber dafür sind natürlich ganz andere Ansätze erforderlich. Zum Beispiel überwacht die EU-Kommission ja, ob X und andere Plattformen systemische Risiken für Persönlichkeitsrechte nicht ausreichend mindern. Und was da Grok mit dieser Bikini-Funktion macht, das ist ja das Gegenteil davon. Also da werden diese Risiken erzeugt.
Und warum ist jetzt die EU-Kommission für sowas zuständig?
Bei sehr großen Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern im Monat sieht der Digital Services Act, der DSA, eine zentrale EU-Zuständigkeit vor, damit sich Plattformen wie X jetzt nicht einfach das schwächste oder das konzernfreundlichste EU-Land als Kontrolleur auswählen können.
Okay, ja. Man hat ja mitbekommen, solche Verfahren der EU-Kommission gegen US-Tech-Konzerne sind inzwischen ziemlich hochpolitisch. In der Diskussion um die Sonderzölle der USA, da hat Präsident Trump ja auch mit Zöllen auf europäische Waren gedroht, wenn die US-Unternehmen in Europa weiter so schikaniert werden mit dem DSA, wie er sagt.
Ja, das ist natürlich typisch für Trump, dass er den Digital Services Act nur als Angriff auf US-Unternehmen sieht und jede Art von Regulierung als Zensur oder Einschränkung der Meinungsfreiheit bezeichnet. Aber Trump hat ja im Moment ziemlich viele andere Baustellen.
Ja, aber ich glaube, die Tech-Unternehmen werden ihn da schon dran erinnern, dass sie da auf seine Hilfe pochen. Und
gut möglich.
Da bin ich auch echt gespannt, was jetzt diese Grok-Bikini-Affäre auslöst. Also ob die Empörung in Europa vielleicht sogar dazu führt, dass die EU bei den Verhandlungen mit den USA, wenn es eben um eine von den USA geforderte DSA-Entschärfung geht, jetzt doch hart bleiben. Und vielleicht sind ja auch die Leute in den USA ein bisschen verständiger jetzt, wenn sie sehen, also wohin das dann führt, wenn Mainstream-Plattformen wie X und Grok einfach anbieten können, was technisch möglich ist, ohne Rücksicht auf Betroffene und ihre Rechte.
Dann natürlich schön. Und dann könnten wir diese Rechtslagefolge ja sogar geradezu mit einer Hoffnung auf menschliche Vernunft beenden.
Ja, das ist super. Wir werden es in den Augen behalten und sicher bald über neue Entwicklungen sprechen.
In allen Augen.
Ja, und du und ich, ne? Also in uns, also du im Auge und ich im Auge sind in den
sind
Augen.
Schon mal vier, genau. Augen.
Ja. Vier-Augen-Prinzip nennt sich das. Ja, kommen wir zum News-Rückblick. Was ist sonst so Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO-Newsdesk Marcel Schneider für euch zusammengefasst.
Doktolib führt in die Irre. Die App ist aber auch wirklich praktisch. Bei Doktolib kann man individuell filtern und Arzttermine in der Umgebung buchen. Gesetzlich Versicherte, die gezielt nach Kassenärzten suchen, bekommen aber auch Termine in Privatpraxen angezeigt. Das ist Irreführung, hat das Landgericht Berlin II auf die Klage von Verbraucherschützern hin entschieden. Eine alte Truhe als Briefkastenersatz. Seit 30 Jahren legt der Postbote den Bewohnern eines alten Bauernhauses ihre Briefe auf eine Truhe im Hausflur. Darin sei eine Ersatzzustellung nach § 180 Absatz 1 Zivilprozessordnung zu sehen, hat das Landgericht Lübeck entschieden. Die alte Truhe zähle nämlich als ähnliche Vorrichtung im Sinne der Norm, was dem Mann in diesem Fall zum Verhängnis wurde. TikToker verliert seine Katzen. Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, dass das Veterinäramt einem Videomacher alle 5 Katzen wegnehmen durfte. Auf TikTok-Videos war zu sehen, wie der Mann eine der Katzen unsachgemäß rasiert und so lange gedreht hatte, bis ihr schwindelig wurde. Das verhängte Haltungsverbot und die Wegnahme der Tiere hielt das Gericht deshalb für rechtmäßige Maßnahmen. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de nachzulesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Und wir haben diesmal noch kein Gewinnspiel aufzulösen. Unsere letzte Folge war ja der Jahresrückblick und wir haben sozusagen alle Gewinnspiele des vergangenen Jahres schon aufgelöst, aber wir haben ein neues Geräusch für euch.
Und das klingt so.
Oh, no, no, no.
Viel Spaß beim Raten und wenn ihr das wisst, dann schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an rechtslage@lto.de. Wir losen dann einen Sieger oder eine Siegerin für eine LTO-Tasse aus und wir wünschen euch viel Glück.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lto.de.
Die Rechtslage ist in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.